Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jacobs, mir gegenüber der unwiderstehliche sexy Mofo Klaas Stechmann an der anderen Seite der Elbe. Lieber Klaas, wir beiden sind Osteopathen, haben eine eigene Praxis in Hamburg-Stade und da passieren immer lauter lustige Dinge, mal mehr lustig, mal weniger lustig. Ich bin jetzt ungefähr mit meiner eigenen Praxis, glaube ich, 8 Jahre am Start, immer an unterschiedlichen Standorten und habe eine Bank, das ist so das einzige Arbeitsgerät, was wir ja so richtig brauchen für unser täglich Tun, schon von A nach B mitgeschlürt und diese Bank quietscht und knarzt und zerrt und wackelt mittlerweile durch das ganze Rumgenudel und Rumgedrücke und Gethruste und Geziehe und Geliege. Und jetzt habe ich mal meinen Hersteller angemorst und die schicken jetzt aus Polen 2 Techniker und dann kommt meine Bank mal in die Inspektion.
Okay.
Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Also ich habe sogar eine Bank mit Wärmefunktion elektrischer und die funktioniert schon seit 2 Jahren nicht mehr. Hier ist arschkalt in Deutschland und ich muss mich immer behelfen. Bin mal gespannt, ob und wie sie das hinbekommen, dass dieses Knarzen und Knirschen Metall auf Metall, ob sie das irgendwie wieder in den Griff bekommen oder sagen, das ist so. Wollen wir mal sehen. Hast du schon mal eine Bank reparieren lassen oder hast
ja,
du mal Schwierigkeiten mit Banken
auf
gehabt?
Auf jeden Fall auch schon Schwierigkeiten mit gehabt. Ich habe auch diverse Bänke, ich habe jetzt ja 5 Bänke mittlerweile, habe Verschiedenes probiert. Eine habe ich auch, die wirklich schon alt ist, die ich von einem Kollegen übernommen habe, die damals dann auch schon alt war. Und die läuft bis heute eigentlich bombig, nur dass das ein bisschen unsensitiv geworden ist, dieses Hoch- und Runterfahren. Also wenn ich runterfahre, der springt sofort an, aber hört manchmal dann auch nicht wieder auf, wenn man da loslässt, an dieser Reling und so. Da muss man so ein bisschen aufpassen, musst du schnell wieder die andere Richtung titschen. Und eine Anekdote, die immer wieder für Verständnis und für nickende Blicke sorgt. Ich habe diese Bank, wie gesagt, ich benutze die schon seit über 10 Jahren und bis heute weiß ich immer nicht genau, an welcher Richtung ich wo wie drücken muss, damit sie runter oder hoch fährt. Also wenn man am Kopfteil sitzt und runter drückt, fährt sie runter. Wenn ich aber am Fußende sitze oder stehe und runter drücke, fährt sie hoch. Und das nur dieses binäre Hoch und Runter überfordert meinen Geist seit 10 Jahren, dass ich immer in die falsche Richtung drücke. Und wenn ich dann mit so anderen Osteopathen oder Behandlern drüber spreche, dann manche gucken mich wirklich verwirrt an, als ob ich irgendwie nicht Norden, Süden, Osten, Westen unterscheiden könnte. Andere sagen, ah Gott, gut, dass es dir auch so geht. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Ding. Und dieses Quietschen hatte ich auch mit einer Bank. Und das war schon wirklich ein bisschen unangenehm, wenn ich so zum Beispiel GOT-Rocking-Sachen gemacht habe. Also jemand liegt auf dem Bauch und ich schaukel dann so richtig schön, hat das so richtig gemacht. Sodass so dass die Geräusche sind, weiß ich nicht, wo du, die du nicht hören willst, wenn deine 17-jährige Tochter ihren Freund zu Besuch hat. Oder was auch immer die Leute denken. Ne? Das ging aber Gott sei Dank weg mit ein bisschen Öl. Hier Standard, was war das? Dieses Standardöl
ist auch egal. WD-40?
Ja, okay. Ja, das ist ja eigentlich kein Öl. Das ist ja, also, obwohl, das kann man dafür auch benutzen. Aber ja, das ging Gott sei Dank weg. Es war auch ein bisschen nervig. Und ja, mit einer Bank hatte ich auch schon längere Malesche. Da dachte ich, der Motor wäre kaputt. Es waren aber nur die Schläuche, diese Hydraulikschläuche. Und da hatte ich auf jeden Fall auch länger mit zu tun. Letztendlich war das Problem dann doch nicht so schlimm. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall musste ein Motor hin und her geschickt werden und dann hatte ich herausgefunden, es war doch nicht der Motor und so. Und ja, war ein bisschen hin und her. Gott sei Dank guter Support von den Liegenherstellern. Das war jemand aus Deutschland. Ja.
Ja. Ich habe mal für den Sportverein, für den ich gearbeitet habe, eine Bank übernommen von meinem ehemaligen Chef Johannes Fetzer. Liebe Grüße nochmal. Der wollte eine Bank loswerden. Wir hatten bei dem Sportverein nur so eine össelige Klappbank, die auch schon echt durchgerockt war. Und dann haben wir das organisiert, dass die Bank da hingebracht wurde. Einziger Malus war, dass die hydraulische Pumpe für das Kopfteil nicht mehr so gut funktionierte. Und wenn man es nicht genau an einem Punkt einhakte, konnte es sein, dass das Kopfteil einfach abgerauscht ist und umgeklappt ist und der Kopf dann so nach hinten durchgeschlagen ist. Und da habe ich dann tatsächlich mal so eine Hydraulikpumpe für erstanden und die neu umgebaut. Und dann war die Bank auch wieder top in Schuss, aber ja, das ist tatsächlich auch am Ende des Tages einfach nur ein Arbeitsgerät und bedarf ein bisschen Liebe, ein bisschen Pflege. Und ich finde, dass es sich lohnt, wenn man sich eine eigene Bank anschafft, dass man da durchaus mal einen Euro mehr auf den Tisch legt, um einfach gute Qualität zu haben, weil also ich habe schon auf so schlechten Bänken irgendwie gearbeitet. Den Luxus gönne ich mir einfach. Sonst brauche ich ja glücklicherweise nicht viel für mein Tun, aber da habe ich ordentlich zugelangt. Ich habe dann im Lauf meiner Karriere mir noch eine zweite Bank zugelegt für meine Praxis und die war dann schon doppelt so teuer, hatte keine elektrische Wärmefunktion mehr und hat mich schon sehr gewundert, wie inflationär da der Preis angestiegen ist. Und das war dann aber zu Zeiten von Russland-Ukraine-Krieg und China-Metall-Embargo und dergleichen, dass auf einmal die, so sagte zumindest der Hersteller, die Produktionskosten so in die Höhe geschossen sind.
Ja.
Jetzt hat es sich wieder reguliert, die Bänke sind immer noch so teuer, also whatever.
Ja, auf jeden Fall zurück niemals.
Ja.
Ja. Ein paar andere Faktoren neben dieser Reling, die drumherum ist und Wärme nicht oder so, ist auch wirklich die Behandlungshöhe, muss ich auch sagen. Ich hatte mir nochmal eine Bank auch neu gekauft von und die geht nicht ganz so hoch. Also nicht ganz so hoch wie meine alte Bekannte. Und das stört mich teilweise schon, weil ich mit meiner Körpergröße dann halt auch manchmal wirklich das Maximum haben möchte, um halt flexibel im Stehen und im Sitzen zu arbeiten und auch die Geschwindigkeit. Und das konnte man vorher nicht beim Hersteller erfragen. Ich habe eine Bank, die geht recht langsam hoch und runter.
Ah, okay.
Ja, und das ist auch so ein bisschen nervig. Vielleicht auch ein bisschen entschleunigend, ne? So mit der Behandlung. Ja, warten wir mal eine Minute länger, bis das Ding jetzt ganz unten ist. Aber nee, das finde ich auch
nicht. Aber passiert es dir auch manchmal, dass du dann während der Behandlung an der Höhe was umstellst und du merkst dann auf einmal so ein fragendes Gesicht von den Patienten, die merken, irgendwas verändert sich gerade, aber ich kann gar nicht einordnen, was es ist. Das habe ich manchmal, oder erkläre ich gerade, ich fahre dich jetzt runter. Ah, okay. Weil sie dann halt nicht sehen, dass wir irgendwie mit den Händen irgendwo anders sind und zwar mit den Füßen irgendwo rumpiddeln.
Ja.
Das finden viele immer ein bisschen spooky. Das ist ganz witzig. Ja.
Und auch manchmal, dass die irgendwie das Gleichgewichtssystem irgendwie nicht so ganz mitkriegt. Die bewegen sich ja nicht, also nicht aktiv, aber sie fahren runter, merken, dass sich die Position im Raum irgendwie verändert, aber das Gehirn verarbeitet das nicht und diese waren nicht darauf vorbereitet und dann gibt's kurz Schwindel oder irgendwie so.
Ah, ernsthaft?
Also, ja, okay. So ein paar Mal. Ne? Also natürlich Leute, die so ein bisschen vorlädiert vielleicht schon sind. Aber das gibt's ja manchmal auch, ja.
Ja. Achterbahnfahrt in der eigenen Praxis, ja.
Ja. Und auf jeden Fall das, was ein bisschen schwierig ist, wenn die ihre Kinder mitbringen und die dann halt irgendwie um die Bank herumlaufen, krabbeln, turnen. Und das ist natürlich gefährlich, ne? Wenn die dann halt irgendwie dagegen kommen, die Reling berühren und dann geht's runter und dann, dass sich da nicht die kleinen Fingerchen einklemmen. Ne? Deswegen sollen da ja auch eigentlich mal diverse Sicherungsmechanismen dahinter sein, dass man irgendwie nicht nur einfach raufkommt, sondern halt zweimal gegen tippt und es dann erst runter geht und so. Das ist natürlich ein wichtiger Sicherungsmechanismus, aber macht natürlich auch den Alltag deutlich schwieriger, wenn man die erstmal wieder so wachrütteln muss, die Bank.
Ja, ich habe so einen Magneten, wenn man den zufällig berührt beim Saubermachen oder sowas und der rausgeht, dann funktioniert bei der Bank gar nichts mehr. Und das ist wahrscheinlich diese
Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da so einen Splint hat, den man da so rauszieht, damit dass nicht die Putzfrau dann zufällig dagegen kommt und dann den Arm einklemmt oder noch Schlimmeres.
Ich bin mal gespannt, was ich zu hören bekomme. Ich habe demnächst nämlich eine Gefährdungsbeurteilung meiner Praxis. Als Arbeitgeber mit Angestellten hat die BG mir natürlich diverse Auflagen gegeben und jetzt kommt ein Unternehmen, was sich meinen Laden mal anschaut und sagt, oh, dies geht Gott. Nicht und das geht nicht. Und da bin ich mal gespannt auf die Liste. Und dann, ich sehe schon kommen, muss ich wahrscheinlich so ein Kabel, so eine Kabelschiene machen, damit man nicht über das Kabel stolpert. Das kenne ich auch schon aus anderen Praxen. Und stattdessen stolpert man dann immer über dieses verdammte Kabelschutzlager. Naja, mal gucken, was sich dann davon umsetzt. Aber das ist ein Thema für die Zukunft, für ein anderes, für eine andere Folge, wenn es dann soweit ist. Let's see.
Ja. Yep. Ja, diese Woche, Dennis, will ich dir einen Fall vorstellen.
Alright.
Und dann gucken wir mal, was du so dazu sagst oder wie du das beurteilst, wie ich damit umgegangen bin und ob das gut war oder ob das schlecht war. Also, okay, folgendes Szenario. Ich sehe in meinem Plan, nächste Patientin kommt, neue Patientin, hätte den Termin eigentlich vor oder in der Zukunft gehabt, aber sie wurde vorgezogen, weil eine Lücke entstanden war. Das heißt, die war auf der Warteliste für einen akuten Termin. Ich gehe in den Warteraum, habe so mein Klemmbrett mit Aufklärungsbogen, mit Datenschutz und so weiter und gehe so hin und sage, ja, guten, schönen guten Tag, ich bin Klaus Stechmann, hier, das ist unser Aufklärungsbogen, Datenschutz, können Sie sich einmal vorlesen. Dann guckt sie mich so an und ich habe schon gesehen, dass sie ein bisschen, naja, nicht ganz so fit aussieht. Wie bitte? So hat das gar nicht verstanden, was ich zu ihr gesagt hatte. Und ich hatte schon gesehen, irgendwie sieht sie auch nicht so gut aus, atmet schwierig. Ich kriege keine Luft so richtig. Können wir das nicht überspringen? Kann ich das nicht anderes mal machen? Und okay, kommen Sie mal mit. Ich habe sie so ein bisschen unter den Arm genommen und dann habe ich sie in den Behandlungsraum gebracht und erstmal auf die Liege gelegt. Erstmal hinlegen. Wer liegt, kann nicht mehr fallen. Und dann habe ich geguckt, ob sie sich ein bisschen beruhigt. Wollen sie was zu trinken haben? Nee, trinken wollte sie nicht. Und habe halt so Puls gefühlt. Der war natürlich erhöht. Und so nach anderen Sachen geguckt. Und dann ging so ein bisschen die Anamnese los. Was würdest du denn jetzt so als Anamnese machen?
Also
Anamnese in Anführungszeichen. Oder was würdest du denn jetzt noch so weiter?
Erstmal musst du ein bisschen schmunzeln, dass du die wichtigsten Fragebögen, die deine rechtliche Sicherheit bedeuten, umgehst und diese akut gefährdete Dame erstmal zu dir reinnimmst, um sie zu behandeln. Also mich interessiert jetzt erstmal
nicht gleich behandeln. Also sie sollte sich erst einmal
hinlegen. Du wolltest erstmal checken.
Erstmal hinlegen, müssen wir damit sie nicht mehr umkippt.
Erstmal müssen wir ausschließen, dass es ein akuter Notfall ist. Erstmal für mich als neuer Hörer, wie alt war die Dame? Wie sah die aus? Konstituiert aus?
Ja, fehlen dir ganz viele Informationen. Richtig, genau.
Ja.
Ältere Dame, also 68, wusste ich zu dem Zeitpunkt schon. Schlank, nicht zu schlank. Ansonsten guter Eindruck. So.
Nicht zu schlank ist auch schön gesagt.
Habe ich das gesagt eben? Das also gut. Ja, im Sinne von, sie sieht nicht ausgemergelt aus.
Okay.
Nicht kachexisch.
Alright. Also etwas in den 60ern hast du gesagt, so Pi mal Daumen?
68, richtig, ja.
68, okay, das ist schon ein bisschen mehr als etwas mit 60. Und relativ normale Körperkonstitution. Okay, Puls ist erhöht, dann interessiert mich als nächstes der Blutdruck.
Mhm. Genau. Sagte sie, ja, messe ich regelmäßig, der ist jetzt nicht besonders auffällig.
Okay. Dann interessiert mich, seit wann hat sie das, wie hat sie das festgestellt, wie geht's ihr gerade, was fühlt sie, ist was passiert, kennt sie das schon, was ist da los?
Ja, genau. Vieles hat sich nämlich relativ schnell erklärt. Also, sie hat das seit 2 Wochen und Druck im Brustkorb und sie kann nicht richtig durchatmen. Sie kriegt nicht richtig Luft. Die Luft geht nicht durch. Das klemmt irgendwie fest. Sie hat mir das so gezeigt. Das geht nicht so. Sie kann nicht runteratmen. Das ist eine sehr oberflächliche Brustkorbatmung. So, sie müsste eigentlich tiefer weiter runteratmen und das geht nicht. Das klemmt irgendwie und dadurch hat sie das Gefühl, dass sie nicht so richtig Luft kriegt. Das ist mal besser, mal schlechter. Aber um das jetzt ein bisschen abzukürzen, sie ist natürlich nicht mit diesen Symptomen als erstes zu mir gegangen, sondern sie ist natürlich mit solchen Symptomen ärztlich sich abklären gegangen. Und zwar ins Krankenhaus. Na, das ist natürlich das Beste. Du bist in dem Alter, du hast solche Symptome.
Mit Verdacht
auf keine
Herzinfarkt.
Herzinfarkt, Lungenembolie, was auch immer. Ja. So, und da wurde einiges gemacht. Also da wurde schon wirklich vieles gemacht im Krankenhaus und dann später auch nochmal bei Fachärzten. Was gemacht wurde? EKG. Gut, keine Auffälligkeiten. Langzeit-EKG. Gut, keine Auffälligkeiten. Blutwerte. Gut, keine Auffälligkeiten. Röntgen-Thorax, auch gut, auch wichtig. Was könnte man mit einem Röntgen-Thorax ausschließen? Oder was könnte man da so sehen?
Brüche, ja. Tumoren,
ja.
Bösartige Veränderungen, Lungenkonstitution, Herz.
Genau, auch so, ne, Herzvergrößerung, also
Organ,
Perikarditis. Ja, und solche Sachen wie Emphyseme auch, also obstruktive Lungenerkrankungen, Emphyseme, also große Luftbläschen, die da halt irgendwie sind, so, ne, das sind
yeah.
solche Sachen. Oder eine Lungenentzündung durchaus auch, ne, das ist, Lungenentzündung hast du ja halt auch noch andere Sachen, die andere Symptome, die im Vordergrund sind, sie hatte halt keine Infektsymptome, ne, also kein Fieber, keine Abgeschlagenheit und kein Husten und solche Sachen. Es wurde ein kleines Emphysem entdeckt. Also kleines, aber da waren sich alle relativ einig, klinisch nicht relevant. Und es wurde sogar noch ein CT der Lunge gemacht. Ja, also Computertomographie der Lunge. Und auch da hat man, da gab es anscheinend unterschiedliche Beurteilungen. Das Emphysem sah in einem, ich weiß es nicht mehr genau in welchem, im Röntgen oder im CT, sah es etwas größer oder etwas kleiner aus, aber trotzdem waren sie sich damit relativ sicher, dass das keine so große Rolle spielen kann. Vor allen Dingen, dass es nicht diese Symptome erklären kann.
Alright.
Ja, also was soll man da noch so großartig machen, sag ich mal? Oder was wäre jetzt Dr. House-mäßig noch übrig, wo wir jetzt hier mit unseren Händchen in der Osteopathiepraxis noch irgendwas herausfinden? Ja, aber es könnte diese oder jene Erkrankung sein. Also ernsthafte, schwierige Erkrankung, wo wir irgendwelche Red Flags übersehen, die da vielleicht doch noch mit reinspielen könnten. Wenn, wie gesagt, okay. EKG, Langzeit-EKG, Blutwerte, Röntgen, CT, Blutdruck, regelmäßige Kontrolle, Kardiologe, Krankenhaus, Pulmonologe, Lungenfacharzt.
Psyche war auch okay oder war sie auffällig irgendwie, dass das so ein bisschen strange rüberkam?
Einerseits würde ich jetzt sagen, bing, 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 bing. Aber, also, sie war so auffällig, weil sie halt so auf eine Art und Weise, ich dachte zuerst, sie wäre verwirrt, weil sie mich nicht verstanden hatte, aber das war ganz einfach der Stress, so dieses, ich sitze jetzt hier und ich kann nicht richtig durchatmen und dann kommt da so ein junger Jockel und will mir irgendwelche Formulare zum Unterschreiben vorlegen.
Yeah.
Ne? Das war halt einfach so die Situation. Und das war auffällig, dass sie da wirklich akut am Leiden ist, aber sie hatte nicht den Eindruck gemacht, als wenn sie jetzt psychisch verwirrt oder halt wirklich psychisch einen an der Membrana hatte. Ja. Dennoch.
Eine C0-Problematik, ja, okay.
Ja, dennoch wird die Psyche im späteren Verlauf, das um den Fall aufzuklären, eine
Rolle spielen. Okay, okay.
Genau, aber ja, eher gut. Psyche im Sinne von Stress und solche Sachen halt, ne?
Also, was, wenn wir jetzt sagen, Schulmedizin haben wir eigentlich mehr oder weniger die akutesten Sachen ausgeklammert und dann denken wir ja mal funktionell an die Sache. Sie kann nicht durchatmen. Da ist ja der erste Klassiker, an dem man denkt, eine Rippenblockade. Hat sie sich irgendwie irgendwas verfestigt? Wie sah der Thorax aus? War der normal geformt? Hatte sie irgendwie einen Trichterthorax oder einen Fassthorax irgendwie?
Genau, Fassthorax wäre ein guter Hinweis wegen des Emphysems, wegen der Obstruktion der Lunge. Da würden wir ja so einen Fassthorax erwarten. Ne? Und das würde man bei einer schlanken Frau ja auf jeden Fall sehen. Das war auf jeden Fall nicht der Fall. Informationen, die ich noch nicht gegeben hatte, war, dass sie auch eine gewisse Osteoporose hat, schon seit längerem. Da achtet sie ein bisschen drauf auf Bewegung und auch auf Substitution von Nahrungsergänzungsmitteln und so. Also Fraktur konnte ausgeschlossen werden und so vom Anfassen des Thorax hatte der auch eine recht gute Flexibilität auch und dementsprechend war jetzt so nicht mein erster Gedanke, ach, wir machen mal kurz einen Thrust so ungefähr. Also was schon von der Atemexkursion, von der Beweglichkeit der Beatmung, war schon zu sehen, dass sie versucht, oberflächlich zu atmen und nicht richtig weiter unten eine dreidimensionale Atmung hat. Sie konnte nicht so weiter in die unteren Brustkorbbereiche atmen und auch natürlich nicht in den Bauch. Ne?
Und waren denn die Atemhilfsmuskeln so chronisch angestrengt? Also fühlte sich das schon eher verpackt und fest an, dass sie halt die ganze Zeit kompensiert, und war das Hautbild dementsprechend irgendwie, sah sie schon sehr gestresst aus?
Guter Punkt, fand ich nicht so auffällig. Könnte man ja auch denken, dass dann so die HRM-Hilfsmuskeln in der Halswirbelsäule da halt echt am Arbeiten sind. Und da wäre dann ja auch schon der erste Punkt, solche Sachen wie Scaleni, Pectoralis Minor. Da wissen wir ja auch, dass die so Pekt-Anginöse, Zervikobrachiale Beschwerden machen können. Also, dass die halt so auch in den Brustraum reinstrahlen können, auch in den Arm reinstrahlen können. Mhm. Über Schmerzen klagte sie weniger, beziehungsweise Schmerzen waren nicht ihr Problem, sondern halt wirklich so dieses, ich kann nicht tief durchatmen. Meine Atem kommt nicht richtig durch, steckt fest. Dementsprechend eine Art der Atemnot quasi. Ja.
Dann ist natürlich, also aus osteopathischer Sicht, wenn wir nicht tief durchatmen können, das kennen wir von Schwangeren, die einen ganz cool runden Bauch sind, kann einfach mechanisch die Zwerchfelltätigkeit ein bisschen eingeschränkt sein, dass das Zwerchfell nicht gut runterdrücken kann, weil im Bauchraum irgendein Widerstand herrscht. Also wie würdest du denn sagen, sah der Bauch gebläht aus? Was sagte sie zu Magen-Darm-Tätigkeit, oder gibt es da irgendwelche Nebendiagnosen, die dich darauf schließen lassen, dass da im Bauchraum irgendwas von unten nach oben schiebt?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Ding. Der Bauch war auf jeden Fall also jetzt auch nicht so mega aufgepumpt oder so, aber das war ein Ding, wo sie von gesprochen hat, dass sich der irgendwie fest anfühlt und sie ein Problem mit Luft hat. Luft, die nicht so richtig gut nach oben und nach unten ausweichen kann. Ja, also sie hat das Gefühl, sie hat Luft im Bauchraum, aber sie kann keine Flatulenzen loswerden. Das war auf jeden Fall ein Ding. Und auch halt aufstoßen. Das ist ja auch ein. Das Beste ist natürlich, die Luft kommt gleich raus, ne? Wenn man irgendwie was zu sich nimmt oder was auch immer, man kann es per, was ist der Fachterminus für Rülpsen?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Schwierig. Ich glaube, da gibt's ein Wort für, kann ich mal parallel eben kurz rausfinden.
Ja. Fragen. Ich überlege gerade mit Latein. Naja, auch egal. Jedenfalls, das ging nicht allzu gut. Und um jetzt auch nochmal das ein bisschen abzukürzen, ein Auslöser könnte sie sich vorstellen, sie hatte sich irgendwo rüber gebeugt über so eine große Apfelkiste, so eine Eurokiste. Das ist Teil ihrer Aufgabe, in einem Betrieb bei der Apfelernte zu helfen. Und da hat sie sich so rüber gebeugt, und der Kante dieser Kiste hat sich in ihren Bauch reingebohrt. Und das war jetzt erst einmal nicht so richtig schlimm, aber irgendwie dachte sie auch, das so richtig gut hat sich das aber auch nicht angefühlt.
Kurzer Einschub, Rülpsen auf Lateinisch heißt Ructus, das Verb ist Ructare oder Eructare für Eruktieren. Haben wir auch wieder was gelernt.
Eruktieren, alles klar. Ructus, klingt wie Ruckus.
Ja.
Okay, also du hast mitgekriegt, ne? So, das war jetzt nicht so das allererste, dass es dann sofort losging, aber sie hatte so den Eindruck, danach ging es so ein bisschen los, so zusammengekrümmt und dann so diesen Rand, dieses Holzbrett sich in die Rippen, in den Bauchraum so reingebohrt.
Und das war die Initialzündung für ihre Problematik?
Ja, war es im Zusammenhang noch mit einem anderen, mit anderen Faktoren, aber das war ihr nicht so auffällig. Also das ging nicht sofort danach los. Das ist erst so ein bisschen beim längeren drüber nachdenken. Sie hatte ja quasi 2 Wochen Zeit, sich mit diesen Symptomen rumzuschlagen, und 2 Wochen Zeit, wo halt alles Mögliche abgeklärt wurde, was alles Gott sei Dank negativ war. Das kam dann halt so ein bisschen mit unserem Gespräch. Und wie das halt so ist, sie konnte sich das nicht vorstellen, dass das so aufgetreten ist, dass das der Auslöser sein soll. Aber ich konnte sie da bestätigen, dass ich vermute, dass das dabei ein Faktor war, ja.
Wie ist denn die Verdauung grundsätzlich bei ihr gewesen?
Normalerweise kein so ein großes Problem. Ein bisschen Trägheit, also sie muss auf jeden Fall aufpassen, was sie isst. Sie kann jetzt irgendwie nicht total viel Fleisch essen oder sowas, muss darauf achten, dass sie keine Verstopfung kriegt. Und dementsprechend ernährt sie sich schon, ne, reflektiert. Es ist ja nicht selten so, dass ältere Damen schon auf ihren Körper achten, also sind da meistens besser als die älteren Männer. Ernährt sich, verhält sich eigentlich gesund, reflektiert, ja.
Okay, und sowas wie Sodbrennen, Reflux, Magen, was war da los?
Nein, genau, nee, das konnte sie verneinen, außer wirklich das Gefühl, da ist Gasanbildung und das kommt nicht vor, kommt nicht zurück. drückt nach oben, ne? Also das war schon so auch ihr Eindruck, dass das halt eben auch da führt. Also das ist ein Ding, ne? Und da sind wir dann halt eben, ne, wenn wir da jetzt im Bauchraum sind, da sind wir bei unseren Strukturen. Du hattest, wovon hattest du gesprochen? Vom Zwerchfell halt, ne? Zwerchfell, Magen, Dünndarm, Dickdarm, die Sachen, die da drüber sind, die halt echt nach oben drücken und weniger Platz lassen. Wir kennen es beim Herzen, wir kennen es bei der Lunge. In ihrem Fall halt wohl wirklich mehr den ganzen Thorax und die Lunge hochdrückend und weniger aufs Herz, wie wir es ja auch manchmal kennen, ne? Dass wir da halt so eine Anspannung vom Zwerchfell haben oder halt so eine Raumforderung, könnte man sagen, dass das Herz zu Extrasystolen, zu Tachykardie neigt. Das war nicht so ein Ding, weil ja so sonst auch alles so weit in Ordnung war, außer ein bisschen erhöhte Herzfrequenz, aber halt eben nicht dieses Durchatmen können.
Okay. So.
Und dann wollen wir mal loslegen. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier machen können. Also wäre, ist das ethisch vertretbar gewesen, dass ich die Dame auch behandelt habe?
Ja, es ist abgeklärt. Eigentlich sind alle Flaggen, die ich jetzt auf dem Zettel habe, da. Psyche muss man nochmal so eine kleine orangene Flagge dran stellen, so nach dem, was ich jetzt an Infos von dir habe.
Ja. Nochmal zur Aufklärung, das ist mir wichtig. Orangene Flagge ist keine Mischung aus Gelb und Rot, nur dass wir das wissen. Das wird nämlich öfter mal so irgendwie in den Äther gepustet. Da bin ich präzise. Orange Flagge ist meines Wissens nach Hinweis auf schon auch Psyche, aber auf ernsthafte psychische, psychiatrische Erkrankung.
Ja, das wusste ich natürlich. Und deswegen habe ich das gesagt.
Hast du gesagt, okay.
Ja, alles richtig. auf jeden Fall. Nee, spricht eigentlich nichts dagegen, mit ihr zu arbeiten, meiner Meinung nach.
Ja, genau. Habe ich auch so interpretiert. Und wäre ja auch mega blöde, ich schicke sie weg und dann bin ich irgendwie der Nächste, der sie wegschickt und mit den Schultern zuckt. Und eben da alles abgeklärt wurde und ich jetzt dann halt entscheiden musste, wir machen jetzt Sachen, die unverfänglich sind. Mhm. Ja, also Punkt
Infekte eins. Könnte man nochmal einmal anbringen.
Ja, genau, könnte man Infekte nochmal anbringen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man denkt bei sowas ja auch schnell an eine Lungenentzündung und da nichts auffällig, weder symptomatisch noch von den ganzen bildgebenden Verfahren von den ganzen Blutwerten und so weiter.
Ja, okay.
Also, offensichtliches Problem. Irgendwas hat in den Bauchraum reingedrückt. Offensichtliches Problem Gasbildung. Das war durch die Perkussion, Abklopfen und Abtasten des Bauches auf jeden Fall auch zu sehen. Und Druck nach oben, kein Platz im Brustkorb. Also irgendwie müssen wir Platz schaffen im Bauch. Das heißt, Luft müsste raus. Das heißt, Zwerchfell dürfte sich entspannen, sodass Druck nach oben weniger wird. Das ist die Idee. Ja, ich habe versucht, am Zwerchfell zu arbeiten und zwar so, dass sie dadurch nicht noch mehr Atemnot bekommt. Und das, was ich ja sowieso grundsätzlich gar nicht mehr so mag, ist dieses, ich bohr mit meinen Fingern ins Zwerchfell rein. Da gibt es ja dann diverse Verfahren und so weiter, aber irgendwie habe ich da schon seit langem eine Abneigung gegen und dementsprechend habe ich es auch nicht so sehr gemacht. Ich habe halt von unten hoch gearbeitet, weil ich so den Eindruck hatte, vom Pylorus geht es nicht so weiter. Das hatte sie vertragen, dass ich da am Magenausgang so ein bisschen reindrücke, so eine sanfte Druckrotation mache. Und ich wollte natürlich auch, dass der ganze Bauchraum weiterarbeitet. Ich glaube nämlich auch, dass durch diesen Druck, den sie sich mal durch dieses nach vorne Beugen zugefügt hatte, auch wirklich die Bauchmuskulatur sich irgendwie angespannt hatte. Dementsprechend habe ich auch die Bauchmuskulatur behandelt. Auch da geguckt, wo sind irgendwelche Verdichtungen und da mit sanftem Druck daran gearbeitet. So eine Art Bauchmassage, teilweise punktuell sanfte Friktion gemacht, ohne dass es schmerzhaft war und das Ganze hin und her gedehnt. Und natürlich, wo müssen Flatulenzen hin? Die müssen letztendlich rauskommen können. Und da habe ich dann auch im unteren Darmbereich gearbeitet, Kolon sanft hin und her geschoben, mit der Bauchdecke, mit den Beinen. Ich schaukel ganz gerne so. Diejenigen liegen auf dem Rücken. Ich habe eine Hand am Kolon, Aszendenz oder Deszendenz. Schaukel da auch so GOT rhythmisch mäßig hin und her. Schieb, schieb, schieb. Und schieb auch gleichzeitig das Bein so in Innen- und Außenrotation. Das ist eine Technik, die ich ganz gerne mache. Eigentlich für die Drainage, aber halt eben auch zur Mobilisation vom ganzen Kolon. Und damit konnten wir so ganz gut arbeiten, dass ich, wie gesagt, Weg nach unten frei gemacht habe, versucht habe, Spannung vom Bauch wegzunehmen, dass dementsprechend auch weniger Druck sich einfach nur nach oben halt äußert. Und Zwerchfell und dann halt auch nochmal, was hat einen großen Einfluss auf Lunge, auf Herz und auf die Verdauung? Der Vagus, der Vagusnerv halt, ne? So dass ich halt auch im vorderen Halsbereich gearbeitet habe, Sternocleido, Halsfaszien, Thoraxapertur, obere Thoraxapertur, um da halt auch Spannung wegzunehmen, so dass das halt alles insgesamt ein bisschen lockerer, freier wird.
Gut, das finde ich gut. Ja. Also für mich dann in dem Fall auch Bewegungsapparat first, erstmal gucken, ist Rotation möglich, kann sich der Brustkorb bewegen, die beiden Zwerchfälle Pelvici und Abdominalis hätte ich mir angeschaut, aber klingt erstmal ganz gut und konnte sie alles tolerieren. Fand sie das angenehm?
Genau. Das konnte sie tolerieren. Das ist für mich dann halt wichtig, ihr da nicht zu viel zuzumuten. Das ging ganz gut, ja.
Konnte sie denn flach liegen überhaupt mit dieser Thematik oder musste sie hochgelagert sein oder sowas?
Nein, das ging ganz gut, ja. Auch wichtiger Punkt, bei manchen Sachen wäre ja flaches Liegen noch schwieriger halt, ne? Dass man da halt, also weil, wenn es ein Reflux-Ding wäre, so, dann ist ja eine flache Lagerung auch ganz gut. Ja. Okay. Genau. Sie konnte sich dadurch auch beruhigen, ne? Das muss man ja dann auch sagen, so Techniken wie jetzt, eine Halswirbelsäule, sanfte Techniken wie Kranio, am Vagus, am Phrenicus, das ist dann ja durchaus auch einfach mal ein bisschen beruhigend und die Leute so runterfahrend halt irgendwie, ne? Und immer, auch wenn wir uns manchmal drüber lustig machen, wäre das zum Beispiel dann auch eine Indikation für sowas. Und sehr großes Ding, auch halt eben die Aufklärung und ihr Versuchen, diese Angst zu nehmen. Wir hatten da letzte Woche drüber gesprochen, beim Thema Placebo, Nocebo, dass das halt auch einfach manchmal ein Riesending sein kann oder auch das größte Ding sein kann. Auch wir hatten bei uns in unserer Ausbildung auch eine Notärztin mit in der Osteopathie-Ausbildung und die, also nicht nur die, aber viele sagen das ja auch, ganz viele Sachen haben gar keine organische Ursache, sondern sind ein Ding des Stresses, der Angst, der Psyche. Und wenn man das irgendwie kriegt, denen so diese Angst zu nehmen, die darüber aufzuklären, dann kann das manchmal heilsamer sein als alles andere. So ungefähr. Das kann halt das Problem auflösen.
Absolut.
Und dadurch, dass ich gesagt habe, ja, ich kenne das und ne, sie können zufrieden sein, sie können sich ein bisschen beruhigen, wir haben nichts gefunden oder die Schulmedizin hat nichts gefunden. Das ist ein blöder Satz, muss ich sagen, die Schulmedizin hat nichts gefunden. Also die durch die ganzen Untersuchungen konnte nichts gefunden werden.
Ja.
Und man kennt das in der Osteopathie, ich habe das schon zigfach gesehen, Spannung im Bauchraum, Spannung im Zwerchfellbereich, das drückt nach oben, das ist mir durchaus alles einleuchtend und erklärbar. Wir gucken, dass wir daran arbeiten und dann bin ich stark davon überzeugt, dass es besser wird. Das hat sie auch schon runtergefahren.
Ist das so eine Art Röhmheld dann oder was war das?
Ja, man kann das Kind Röhmheld nennen, ja, auf jeden Fall. Ne? Raumforderung im Bauchbereich drückt nach oben, gastrokardialer Komplex oder gastrokardiales Syndrom wurde das ja manchmal auch genannt oder wird es überall anders genannt, außer in Deutschland, glaube ich. Und mit dem Begriff kann man auch durchaus mal rumwerfen. Manche Menschen kennen das ja auch schon, also manche Patienten und Patientinnen kennen das. Ja, genau. Und also für mich stand da so auf jeden Fall ein Röhmheld so im Raum. So würde ich das bezeichnen.
Da stand ein Röhmheld im
Raum. Ein Julius Röhmheld.
Ja. Und bei so geblähten Situationen passiert es dann durchaus mal, dass Leute auf der Bank dann anfangen zu furzen oder einfach zu rülpsen. Hattest du solche Erscheinungen?
Nein, habe ich nicht. Habe ich aber auch gesagt. Sollte das der Fall sein, ich habe sie auch zwischendurch auch mal wieder hingesetzt, ne, weil du kennst es auch, wenn du auf dem Rücken liegst und du trinkst, liegst im Bett, guckst deine Lieblingsserie, trinkst ein Bier, trinkst eine Cola, was auch immer und das sprudelt hoch, du musst dich immer wieder hinsetzen, wenn du dir nicht den Verdauungstrakt ruinieren willst. Und habe ich zu ihr auch gesagt, also erstens wieder hingesetzt, um zu gucken, ob was oben raus will und ich meinte auch, es kommt häufiger vor. Manche Patienten furzen hier bei mir. Sollte das der Fall sein, das ist wirklich egal. Lassen Sie es raus, drücken Sie es raus.
Das ist ein Lob an mich.
Das ist ein Lob an mich, genau. Bei Babys ist das ja auch häufig. Das ist für mich ja immer so das Äquivalent zum Knackgeräusch. Wenn Babys anfangen zu furzen, das ist super. Da freuen sich alle.
Dann entspannen die sich.
Ja, genau. Das ist noch gut. Bei den Erwachsenen ist das dann wieder nicht mehr en vogue, aber ja, bei denen wäre es in Ordnung gewesen. Das habe ich ja auch gesagt, dass sie sich da jetzt nicht noch mehr Stress machen soll. Kam nicht vor, aber wäre auf jeden Fall eigentlich auch toll gewesen, wenn es so gewesen wäre. Und ja, soweit war das die erste Behandlung. Also sie hat sich auf jeden Fall beruhigt, gerade im Vergleich zur Anfangssituation, wo Stress eine Rolle spielte. Und durch das Gespräch und durch diese Aufklärung kam auch da auf das Thema, wie gesagt, auf diesen ich beug mich nach vorne. Das war jetzt nicht das allererste, woran sie dachte. Das kam erst im Laufe der Behandlung zum Thema. Und auch Stress. Es gab auch Stress in der Familie. Mit Schwiegertochter. Okay. Ja, und das ist halt auch so Ding, so Konflikte, ne?
Schwiegertöchter wieder.
Schwiegermütter und Schwiegertöchter. Und auch wichtig, dass sie sich dessen bewusst wurde, dass das ein Konflikt ist, wie man damit in Zukunft umgeht und dass halt sowas auch dazu führen kann, ne? Dass man auch aufgrund von Stress, aufgrund von Konflikten mega Symptome entwickeln kann. Ja.
Okay.
Erste Behandlung, es war nicht so, dass sie, ich kann wieder durchatmen, so war es nicht, aber auf jeden Fall beruhigt und wir konnten daran arbeiten und es ging besser und ich konnte sie guten Gewissens entlassen. Also auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung, noch nicht ganz weg, aber so, dass ich dachte, okay, ne, ich
hast du deine Unterschrift noch bekommen? Knast.
Die habe ich beim nächsten Mal erst gemacht. Ich glaube, ich habe ihr das mitgegeben.
Okay,
ich habe ihr das mitgegeben, glaube ich. Ja. Okay, ja. Habe ich mich strafbar gemacht oder war das soweit okay aus deiner Betrachtungsperspektive?
Nö, klingt erstmal, ich hätte es nicht anders getan. Wahrscheinlich gehen wir zusammen in den Knast, wer weiß.
Ja, genau. Ja, sie kam nächste Woche.
Wenn den Hörerinnen und Hörern noch was einfällt, was wir verpeilt haben, gerne nochmal.
Ja, da gibt es ganz sicher noch irgendwas, was man noch hätte abklären müssen.
Bauchauskultation, bla bla bla, ja, alles gut.
Genau, so ein bisschen geklopft habe ich, ja.
Gut, ja. Sehr gut.
Abgehört mit Stethoskop habe ich, glaube ich, nicht.
Nieren hätten wir uns noch angucken müssen nach Steinen und so ein Zeug, Alter.
Ja, okay. Ja, passt nicht so richtig, aber ja. Bei den Blutwerten wäre ja auch eigentlich, beim großen Blutbild wäre ja auch einiges dann noch auffällig gewesen. Nächste Woche kam sie wieder, ging schon um einiges besser, aber schon noch beschwerlich, das musste man schon sagen. Also, dass sie immer noch Atemnot hatte, allerdings episodenhafter auf jeden Fall. Und sie auf jeden Fall auch am Thema Entspannung und Stress gearbeitet hat und nochmal weiter auf die Verdauung geachtet hat und dass sie da halt darauf achtet, dass es besser durchgeht. Ich habe vieles wiederholt. Ich konnte etwas konkreter ans Zwerchfell gehen, also auch mit etwas mehr Druck und damit ihr mit Atemtechniken arbeiten, ging auf jeden Fall voran. Und dann kam sie noch ein drittes Mal wieder, 10 Tage nach dem zweiten Termin. Und da war das Thema Gott sei Dank eigentlich behoben, muss man sagen. Genau. Vor allen Dingen konnte sie, sie hatte nur noch Atemnot, wenn sie wirklich länger sprechen musste. Und konnte dann halt aber auch sagen, okay, ich muss jetzt einmal kurz durchatmen und war sich vor allen Dingen auch des Stresses sehr bewusst und konnte halt wirklich auch die Flatulenzen abführen. Das, glaube ich, war ein großes Thema.
Okay. Ja. Schön. Genau. Das klingt ja schön locker gemacht, Junge.
Genau. Bei der letzten Behandlung waren dementsprechend auch nochmal Pylorus so ein Ding und Bauchbereich, aber auch wirklich nicht nur jetzt so Sigmoid und Deszendenz, sondern auch wirklich Cäcum und Kolon-Aszendenz. Da hatte ich halt viel gefunden. Und ich bin da auch nochmal in die BWS gegangen. Also halt vorsichtig, ne, aufgrund der Osteoporose. Aber BWS-Mobilisation, da hatte ich diverse Stellen gefunden. Man könnte jetzt sagen, hauptsächlich irgendwie so im Bereich der Thoraxapertur oder der oberen BWS. Aber ich glaube, da waren auch noch diverse andere Sachen mit dabei.
Was glaubst du, wie gefährdet ist die Dame, dass sie das nochmal wieder zurückbekommt?
Ja, ist ein Ding, ne, weil sie hatte sowas Ähnliches früher schon mal gehabt, sagte sie auch irgendwie. Ich sag jetzt mal so, vor 5 bis 10 Jahren war das schon mal nicht so doll, dass sie halt irgendwie alles Mögliche machen musste und halt irgendwie 2 Wochen krasse Atemnot hatte. Aber sie meinte, sie kennt das und dementsprechend war das wichtig, dass sie daran arbeitet, dass das nicht so wieder nochmal neu auftritt. Und eine der Faktoren, die sie geändert hat, damit es nicht noch wieder auftritt, ist, dass sie sich im Kalender einträgt, wann die Person, mit der sie Knatsch hatte, ihre Menstruation hat.
Okay. Trägt sie sich im Kalender rot ein. Okay, das heißt, in der Phase kommuniziert sie nicht mehr mit der Person.
Macht sie ein bisschen Bogen um die Person, ja.
Okay. Ja, so.
Ist manchmal auch
so, ne? Ja,
ja, auch eine Möglichkeit. Ja. Ne? Manchen Sachen kann man halt nicht irgendwie mit Kommunikation beigehen, sondern muss man halt einfach dafür sorgen, dass halt einfach Konfliktsituationen vielleicht gar nicht erst entstehen.
Okay.
Ja. Genau. Ja, und an Stressverfahren arbeiten, an der Verdauung arbeiten und selber so ein bisschen Bauchmassage, Atemtechniken, das von eigentlich so.
Das ist, glaube ich, wichtig, genau. Bauchmassage finde ich wichtig. Eigenmobilisation des Brustkorbes, meistens in Streckung, ja, so ein bisschen defizitär, finde ich eine super Sache. Aufklären, wie man tief runter atmen kann. Und man spürt, dass man die ganzen Bauchorgane mitnimmt, dass es da wirklich nur eine Bauchbewegung gibt durch das Zwerchfell, durch die Zwerchfellarbeit, nicht durch das aktive Rausschieben der Organe. Beckenboden ein bisschen anschauen, finde ich ganz gut.
Ja, yeah. Genau, hätte ich auch noch ein bisschen genauer machen können, also wirklich Beckenboden, ne? Ausgang, ob da halt irgendwie Spannung drauf ist und deswegen das nicht rausgedrückt werden kann. Ja.
Beckenorgane, ja. Aber ansonsten klingt das jetzt erstmal ganz gut. Lendenwirbelsäule würde wahrscheinlich auch dem Ganzen gut tun, dass sie gut beweglich ist und frei ist von Themen. Also einmal eigentlich bis auf, also kann man jetzt auch nochmal diskutieren, aber ich würde jetzt mal Extremitäten und Halskopf ausklammern. Halskopf nicht ausklammern, ja, in Bezug auf die neurologische Organisation, aber jetzt vielleicht mal über die Statik gesprochen. Ansonsten eigentlich einmal von alles bitte mit Ketchup und Mayo. Ja. Also überall kann man ein bisschen dran rumexperimentieren. Und ja, spannend. Also habe ich so in dem Zusammenhang noch nicht gehabt. Bei mir war tatsächlich diese akute Atemnot meistens immer nur, wenn Kinder sich im Bauch so positioniert haben, dass Kopf oder Hintern wirklich mechanisch von unten das Zwerchfell festhalten und die Leute oder in diesem Fall die Mütter dann mechanisch an der Atmung gehindert wurden. Da hat man dann immer versucht, sanft das Kind so ein bisschen ja, zu schieben, beziehungsweise rundherum alles frei zu machen. Das hat toi 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 alles gut funktioniert. Ich bin jetzt nicht der große Kinderverschieber, aber
nee, besser nicht.
Versucht einfach ein bisschen rundherum Freiheit zu schaffen. Das ging dann meistens immer ganz gut. Aber ansonsten mit so Gasbildung, meistens ist das eher bei mir ein Thema mit Sodbrennen, Refluxproblematiken oder
auch großes Ding, ja,
so ein Schmerzgefühl rund um den Hiatus oesophageus, wo es dann manchmal klemmt oder wo manchmal auch das Zwerchfell so ein bisschen einreißt und manchmal sich Strukturen reindrücken. Gallenblase spielt in dem Gebiet natürlich eine große Rolle. Der Plexus solaris, der immer auch Ticken mit betroffen ist in der Region, wird getriggert, was dann auch so eine gewisse Übelkeit erzeugt.
Yeah, yeah, yeah.
Oder halt so ein diffuses, schmerzendes Strahlen entlang des ganzen Bauchraums. Den Peritonealsack mobilisieren ist gut. Die Mesenterien sich vorzuknöpfen ist eine gute Geschichte.
Ja, genau. Diese Mechanik im Bauchraum auch. Also bei den Mesenterien ist nicht nur die Mechanik, aber auch arterielle Versorgung dabei. Aber auch das habe ich oft. Wenn da irgendwie was unterwegs ist, dass da irgendwas den Darm festhält und an der Mobilität hindert, dass das auch wirklich zu Blähung führen kann. Ne? Also wirklich zu aufgeblähten Bauch, dass die Passage der Luft da auch schwierig ist.
Und tatsächlich würde ich empfehlen, auch im Sinne zur Osteoporose-Prophylaxe allgemein nochmal zu versuchen, diesen sportlichen Aspekt ein bisschen hochzufahren.
Mhm.
Auch durchaus mal vielleicht in ein Ausdauertraining reinzugehen, dass das mit der Atmung einfach nochmal forciert wird, dass der Körper gewohnt ist, tiefer und intensiver durchzuatmen. Ich glaube, dass das dann für Ruhephasen etwas resilienter macht. Vielleicht war da auch nochmal was zu holen. Und ja, dann schauen wir mal, was aus der Gutsten wird.
Genau, also der Fall ist jetzt schon ein paar Monate her. Nach dem dritten Mal hat sie sich nicht wieder gemeldet. Das war jetzt also quasi gut. Es war nach dem zweiten Mal schon ziemlich gut. Ich bin da eigentlich ganz happy mit. Ich glaube, ich hätte mit der einen ganz guten Draht, weil die auch einen anderen Patienten von mir kennt und so, dass da, wenn da noch wieder Probleme auftauchen würden, sie sich nochmal wieder melden würde. Und ich ganz happy war, sie da so entlassen zu können. Ja, genau.
Thema, mit dem ich mich jetzt nicht so intensiv beschäftige, ist nochmal die Ernährung sich anzuschauen, ob es da irgendwas gibt, was ja, noch vermehrt zu Blähungen führt, also die Klassiker irgendwie so Kohl-Geschichten, Knoblauch, Zwiebeln und so weiter. Das ist ja hoch individuell. Da gibt's die Leute, die können keine Paprikaschale vertragen, die anderen keine Gewürze und da sollte man mal in eigenen Experimenten das so ein bisschen für sich rausfinden. Aber da mache ich gerne immer einen Schritt zur Seite und gebe das dann an Leute, die sich mit Ernährung den ganzen Tag auseinandersetzen.
Ja, wichtiges Ding, weil mehr oder weniger zur selben Zeit, als das der Fall mit der Dame war, war es auch mal bei mir in der Praxis, dass ich im Aufenthaltsraum bin, koche mir so einen Tee oder Kaffee oder irgendwas und dann kommt mein Kollege so rein, relativ so schnell in den Raum rein und ich gucke über die Schulter und sehe ihn so, der sah ein bisschen komisch aus, meint er so, oh boah, mir geht's gerade irgendwie nicht so richtig gut, ich fühle mich echt nicht gut, ne? Er ist ein bisschen älter als ich und dann, ja, okay, ey, komm, dann bin ich mit ihm in den Behandlungsraum, wo eine Liege frei war und hat sich erstmal hingelegt. Voll am Schwitzen und richtig Tachykardie, richtig hohe Herzfrequenz. Bam, 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 habe ich neben ihn gesetzt und Puls getastet und so weiter. Und nach einer kurzer Zeit hat sich das schon wieder so ein bisschen beruhigt. Und dann meinte er, ja, ich kenne das schon so ein bisschen. Mein Herz ist auch schon abgeklärt worden, eigentlich okay, aber ich habe halt diese Tachykardie. Und ich glaube, es liegt am Essen. Wir hatten so ein bisschen überlegt, erstens Essen, Bauch zu voll. Er meinte, er hatte das letzte Mal, als er einen Liter Ayran getrunken hatte. Okay. Musst du auch erstmal machen, Liter Ayran. Ne?
Genau. Und vorher schön fett gegessen. Ja.
Und er sagte auch, und die Proteine, wenn er so eine Fleischmahlzeit isst. Mhm. Und ich parallel konnte auch davon erzählen, ich hatte zu der Zeit das Problem nämlich auch etwas anders. Aber bei mir, ich war auf einer Low-Carb-Diät. Ich hatte vorher sogar ein bisschen eine Zeit lang mit Keto rumprobiert, habe ich aber sein gelassen, weil das für mich fast eine Ernährungsstörung ist und irgendwie nicht eine Art der Ernährungsform oder der Diät. Mhm. Und dadurch war mein Bauch oft voll und auch so in diesen Blöcken an Eiweiß und Fett und Nüsse. Ich habe unheimlich viel Nüsse gegessen. Das hat auch dann meinen Magen so steinhart gemacht und dann, wenn ich mich abends aufs Sofa gesetzt habe, totaler Klassiker bei diesem Röhmheld, du hast den Bauch voll, setzt dich aufs Sofa, sitzt zusammengesackt und dann drückt das so richtig nach oben. Ich hatte so Herzstolpern bekommen oder so das Gefühl, ich habe meinen Herzschlag extrem gespürt. Das hat mir dann bis zum Hals geklopft. Nicht mit Tachykardie unbedingt, aber so mit einem Stolpergefühl und mit so einem ganz starken Herzstolpern. Das hatte ich über viele Wochen hinweg und wir haben beide gesagt, ja, voller
gut,
Bauch.
Gut.
Ja, ich bin entspannt geblieben. Voller Bauch, Proteine blöd. Und wir beide haben auch gesagt, ah, aber auch so ein bisschen dieses scheiß Krafttraining. Ja, ich will nicht jetzt wieder darüber abhaten, ne? Aber Bauchmuskeltraining, Brustmuskeltraining, so dieses Komprimieren davon und auch allgemein dieses Anspannen, ne? Ich drücke, ich atme aus und ich gebe, mach Maximalkraft. Haben wir die Vermutung geäußert, dass wir uns beide das auch dadurch zugeführt hatten, dass das dabei eine Rolle gespielt hatte. Bei mir, ich habe diese Symptome, obwohl die über jetzt bestimmt, ich sag jetzt mal 1 bis 3 Monate bei mir ging, mal stärker, mal doller. Ich habe das völlig verloren, nachdem ich 5 Tage gefastet hatte. Da kam da mal Ruhe rein in den Komplex und das ist seitdem bei mir völlig verschwunden. Selbst wenn ich mich jetzt immer noch den Pansen vollschlage, ist das weg.
Ja, dann vielleicht auch nochmal eine schlechte Keimbesiedlung, die man sich so anzüchtet oder so.
Richtig, ganz genau. Ne? Da spielt dann auch so dieses Mikrobiom wieder eine Rolle. Ne? Und ich spreche ja gerne, wie ernst ich das nehme, aber es kann auch sein, dass das auch nicht so top war bei mir. Und so dieses SIBO, S-I-B-O, wie ist das? Warte kurz. Small Intestine Bacterial Overgrowth, also dass man im Dünndarm Bakterien aus dem Dickdarm hat und dass die halt die Verdauung nicht so richtig gut regulieren können. Also vor allen Dingen anscheinend bei Proteinen und so, da halt zu Gasbildung sorgen, so Methanbildung und so weiter, dass das halt besonders stark nach oben drückt und den Raum einschränkt und dann halt bei manchen mehr nach oben drückt, auf die Lunge, auf das Herz und bei einigen auch auf den Rücken. Da habe ich auch schon Fälle gehabt, wo wir gerätselt haben, ist das dieser krasse Rückenschmerz, ist das Niere, ist das Rücken, ist das Lumbalfaszie? Und ich hatte da auch ein paar Fälle, wo es wirklich Blähungen waren und wo dann halt auch quasi Röhmheld-Syndrom nach hinten raus über die Thoracolumbalfaszie das auf den Rücken gedrückt hatte. Und da war dann so die Ausschlussdiagnose in einem Fall, den ich jetzt im Kopf hatte, das war auch ein Kollege, wo er gesagt hatte, okay, ich habe am Wochenende Kohl gegessen und dann ging es richtig los. Da war auch klar, dass das halt eine Raumforderung war.
Alright.
Ja, komplexes Ding, ne? Also Faktoren bei so gastrokardialen Problemen, die Mechanik, ne? Es drückt nach oben, Raumforderung durch Blähung, dann auf jeden Fall auch der Vagus. Der Vagus kann auch dadurch gereizt werden. Der, dem mangelt es dann an Regulationsmöglichkeiten, den Blutdruck oder die Atmung und vor allen Dingen auch die Herzfrequenz runterzufahren. Dann halt auch relativ neuer Begriff Gut-Heart-Axis, also Darm-Herzachse. Nicht nur die Mechanik, sondern halt auch eben diese Fehlbesiedlung. Und das halt auch nicht nur jetzt irgendwie durch die Luft, sondern auch durch anscheinend elektrische Potenziale oder auch Kommunikation der Bakterien mit dem Herz, dass das halt eben auch noch dazu führt. Und über allem steht halt eben auch das Thema Psyche und Angst. So, das scheint auch, da gibt es wohl auch neuere Studien dazu, dass wirklich Aufklärung und den Leuten die Angst zu nehmen, dass das halt eben auch wirklich sehr stark bei der Symptomreduktion hilft.
In diesem Sinne, lieber Klaas, ich tue jetzt ein bisschen was für meinen Magen-Darm-Trakt und dann sehen wir uns gleich nach der Pause wieder.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.
So, ihr Lieben, Röhm hält bei mir, hat sich noch nicht eingestellt, der Kaffeebecher ist trotzdem leer, wir gehen in die Musik und packen noch mal ein paar Sachen auf die Playlist, unsere Knochenjob Musikantenknochen Playlist zu finden auf Spotify oder auf dem Streamingdienst deines Vertrauens nachzustellen. Wird von uns mal mit kleinen Anekdoten und Tracks befüllt und jetzt packe ich noch mal ein Evergreen auf unsere Playlist von einer Band, die ich jetzt schon zweimal auf der Playlist hatte. Das ist immer ein bisschen boring, aber ich habe den Track nochmal zufällig neulich gehört. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil es vergeht keine Woche, wo ich diesen Satz nicht zu hören bekomme. Erstmal, es handelt sich um den Track von Fettes Brot und die armen Ritter und ich gehe nicht zum Arzt. Und es ist wirklich tatsächlich so, dass ich ohne dass ich die Leute jetzt direkt dazu auffordere, eine Gruppe von Menschen habe, die mir immer sagen, wenn ich irgendwas habe, komme ich immer als allererstes zu dir, ist mir scheißegal, wie lange ich da warten muss. Und dann höre ich mir an, was du dazu zu sagen hast und wenn du mir empfiehlst, zum Arzt zu gehen, dann mache ich das, aber ansonsten kriegen wir das meistens hier immer hin. Und das kann ein adäquater Weg sein bei so akuten Themen. Möchte ich aber doch bitte alle Menschen bitten, einmal den sauren Weg ins Krankenhaus oder zum Hausarzt anzutreten. Allerdings haben die Menschen, die zu mir kommen, meistens mal ein ganz feines Gespür dafür, ob denn jetzt gerade irgendwie etwas grenzwertig Schlimmes los ist oder ob es ein Thema ist, was mich irgendwie tangiert in dem, was ich so tue oder eben nicht. Und als zweiten Track von einer meiner Lieblingsbands, The National, der Track Turtleneck, den ich immer so beiläufig auf meinen Playlisten dieser Band zu hören höre, nicht zu hören höre, sondern einfach höre, weil ich drauf stehe. Und es ist mir der Track nochmal über den Weg gelaufen und es hat sich bei mir mittlerweile so etabliert, wenn ich über das Phänomen des vorstehenden Kopfes und des geiernden Halses spreche, dass ich das Wort Turtleneck nutze und es ist allgemein auch von den Menschen, denen ich das dann sage, bekannt und anerkannt. Ich finde diesen Begriff Witwenbuckel, den finde ich wirklich hart. Hart und auch schon fast ein bisschen despektierlich. Also Turtleneck kann man ja auch auslegen, aber irgendwie ist das noch ein bisschen abstrakter und die Leute finden Turtles, glaube ich, eher ein bisschen süß. Wohingegen das Bild einer Witwe, das Bild einer Witwe und eines Buckels, das klingt schon sehr hexenesk und von daher in dieser Zeit, wo wir sowieso mit Anglizismen durch die Gegend feuern, hat der Turtleneck seine Daseinsberechtigung in meiner Welt und den packe ich noch auf unsere Playlist.
Ja, beim Thema Haltung, da habe ich Bezug zum Röhmheld, also weil da eine Haltung eine Rolle spielt, also wenn ihr das hört, Herzstolpern oder Atemnotbeschwerden, wenn ich auf dem Sofa zusammengesunken sitze, daran denken. Es gibt den Song Postures, also Haltung, Leave Your Body Behind, könnte auch mal wieder zur außerkörperlichen Erfahrung passen. Ist so ein bisschen so 60er, 70er mal wieder richtig groovig. 13th Floor Elevators heißen die. Der kommt dazu. Dann war mir in den Algorithmus gespült worden der Song Zukunft Pinkt. Pink von Peter Fox und der Ines heißt die Dame. Schön optimistischer Song bei dem ganzen Quatsch, der momentan so abläuft. Und selbst ich, der an Nachrichten versucht zu vermeiden, bekomme mit, was sich die Leute da draußen so alles ausdenken. Es ist eine Komödie, würde ich sagen. Also, was so abläuft, denke ich mir schon seit vielen Jahren. Es ist aber immer wieder echt spannend.
Ja, also ich klebe an den Nachrichten, weil ich es wirklich... Also nicht amüsant, aber ich finde, es ist wirklich spannend, was was sich so entwickelt und wie ad absurdum wir doch eigentlich unser Dasein immer führen und was in der Weltpolitik alles so los ist. Also schon crazy. Ja. Dann legen wir uns doch lieber in Ketten, lieber Klaas, anstatt uns in die weite Welt rauszuwagen und packen mal eine osteopathische Kette zum Ende unserer Röhmheld-Folge auf die Playlist. Und dieses Mal bist du dran, mein Lieber. Und ich gelte von uns beiden ja schon so ein bisschen eher als dieser Flüssigkeiten-Drainage-Dude. Deswegen möchte ich dich ja mal mit an Bord holen. Von daher bastel mir doch mal eine Kette von einer Lymphabflussstörung der Beine, / unteren Extremität, Stauung, Spannung. Und machen wir es dir mal als Rookie einfach gehen wir mal zum Nackenbereich, zum CTÜ.
CTÜ.
Was ist der CTÜ, lieber Klaas?
Der CTÜ ist der cervicothorakale Übergang, Halswirbelsäule, also siebter Halswirbel, erster
der Witwenbuckel.
Der gute alte Turtleneck. Ja. Also die Region da, so der Übergang, nicht nur dieser eine Wirbel, sondern halt so ein, zwei drüber drunter. Ja, da würde ich so ein bisschen in dem Schema bleiben, über das wir heute gesprochen haben. Also Abfluss ist verstopft, es staut sich so ein bisschen in den unteren Extremitäten im Bein. Was, also Lymphe hattest du gesagt, ne? Wo sind mega viele Lymphe? Mega, mega viele Lymphe sind im Bereich der Leiste und vor allen Dingen auch im ganzen Darmbereich. Da ist unheimlich viel lymphatisch los. Und das ist sehr wichtig, dass das alles da geschmeidig ist, keine Verknuddelungen drin sind, keine Raumforderung, dass das alles läuft. Was sorgt dafür, dass der Darm läuft? Zumindest bis zu diesem kanonböhmischen Punkt. Das ist bis zum, das verwechsel ich manchmal, bis zum Deszendenz, nicht wahr? Also wo Colon transversus in den Deszendenz übergeht.
Genau.
Also beim ganzen Dünndarm vor allen Dingen.
Vom Magen.
Vom Magen, genau. Da ist der Vagus, der Chef, der Vagus. Und damit der flüssig läuft, muss der Vagus gut laufen, also der Darm flüssig läuft, muss der Vagus gut laufen. Und damit der Vagus gut läuft, muss alles frei sein, wo der so durchgeht. Da kann man sich auch mechanische Reizungen vorstellen. Und mechanische Reizungen können auch durchaus Strukturen im Thoracic Inlet, nicht Inlet, also halt in der oberen Thoraxapertur vorstellen, da wo der CTÜ die erste Rippe herumgehen lässt und auch so Clavicula und so weiter rumhängen, und da gibt es diverse Stellen, also der Vagus schlängelt sich da durch, entlang Trachea, entlang Ösophagus, und wenn da halt, sagen wir jetzt mal, Rippenblockädchen oder CTÜ-Blockade, die sich auf die erste Rippe auslöst, dann hat das jetzt erstmal nicht direkt mechanischen Einfluss auf den Vagus. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, nicht jetzt ganz konkret, aber dass dadurch halt eben Strukturen, die halt in der Thoraxapertur entlang laufen, einen Stress auf den Vagus ausüben können. Und dann spielt der Vagus verrückt, der Darm spielt verrückt und kann nicht gut seine lymphatische Funktion ausführen.
Das ist in Ordnung, lieber Klaas.
Nicht wahr?
In diesem Sinne. Immer schön geschmeidig bleiben, auch im Bauchraum, und dann klappt's auch mit dem Osteopathen.
Ciao, ciao.